Es war wohl Sigmund Freud, der mal davon gesprochen hat, dass die Menschheit drei große Kränkungen erlitten habe. Die erste war die kopernikanische Wende. Wir mussten schmerzhaft erkennen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Schade eigentlich. Dann kam Darwin und hat gesagt, dass wir Menschen vom Affen abstammen. Das hat uns die Laune dann noch weiter verdorben. Und zuletzt kam dann Freud selbst und hat gesagt, Leute, schlechte Nachrichten. Was ihr für euren Willen haltet, das ist eigentlich das undurchsichtige Zusammenspiel von Trieben und unterbewussten innermenschlichen Prozessen. Ihr seid bei eurem Denken und Handeln eigentlich nicht Herr im eigenen Hause. Wenn ihr sagt, ich will dies oder ich will das, dann sitzen da x Kräfte mit am Tisch, könnte man sagen, nicht? Und was dieses Ich ist, dass da irgendwas will, das ist im Grunde gar nicht so einfach zu sagen. Da denke ich mir, lass uns aus der Not eine Tugend machen und einen mit an den Tisch holen, dessen Ansehen per se heilvoll und gut ist. Einer, der auch die andere zweifelhafte Meute, die da in unserem inneren Theater mit am Tisch sitzt, vielleicht in die richtige Richtung mitziehen kann. Jesus hat das im Vaterunser, diesen berühmten Gebet, das er seinen Anhängern beigebracht hat, auf eine eindrückliche Formulierung gebracht. Der hat gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn man sich das so anhört, dann ist das ja erstmal total kontraintuitiv, nicht? Wenn wir das hätten formulieren sollen, dann hätten wir gesagt, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Denn wir halten unseren Willen ja für so was Integres Ganzes und folgern daraus, je mehr es mir gelingt, meinen Willen durchzusetzen und den zu verwirklichen, desto besser gedeiht mein Leben. Das ist so eine Klugheitsregel, die man so denkt, dass sie stimmt, nicht? Denn wer sollte besser wissen, was gut für mich ist, als ich selbst? Ja, und dann blickt man vielleicht so kritisch zurück und ahnt, vielleicht in der Erinnerung an wichtige Lebensgabelungen, dass das mitunter eine ganz schöne Milchmädchenrechnung sein kann. Es gibt Situationen, wo unser Wille das Leben schwer gemacht hat, wo dieser Wille selbst eine Neuausrichtung gebraucht hätte, wo wir Maß nehmen müssen an einem heilvollen, an einem guten Willen. Und deshalb nimmt Jesus Maß an seinem himmlischen Vater, um im Zweifel zu wissen, wie er seinen eigenen Willen ausrichten soll, sodass sein Reich kommt, also Gottes guter Einfluss auf diese Welt zunimmt. Das soll der Maßstab sein. In der Arbeitswelt würde man hier vielleicht von Benchmarking reden, nicht? Woran soll sich unser Wille orientieren? Wann ist er gut? Antwort, wenn er sich an Gottes Reich und seinen Maßstäben orientiert. Wo Gottes Einfluss und Macht zunimmt. Wo Menschen sich an den Werthierarchien des Reiches Gottes orientieren, einander verbunden sind, der Wahrheit die Ehre geben und so weiter. Wo immer wir das in unserem Umfeld etablieren, da sind wir auf dem richtigen Weg, sagt Jesus. Also nicht Macht an sich ist das Problem. Und Hierarchien sind auch nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber es kommt natürlich darauf an, dass Macht und Hierarchien in einem guten Sinne, nämlich zum Wohle der Menschen, gebraucht werden. Also Kompetenzhierarchien helfen dabei ganz ungemein, finde ich. Also stellt euch vor, euch überrollt der Bus. Und kommt der Krankenwagen und dann seid ihr doch eigentlich ganz erleichtert, wenn nicht der Krankenwagenfahrer oder der Pförtner am Krankenhaus euch operiert, sondern tatsächlich der Arzt in der Chirurgie. Und da ist man dann auch irgendwie plötzlich wieder ganz altmodisch und will auch gar nichts von flachen Hierarchien hören, wo Arzt und Pförtner so zusammen im Stuhlkreis sitzen und ene mene mu spielen. Und auch heute operierst du den mal. Nein, das will man nicht. Ja, nur damit der sich gut fühlt. Nein, es soll der oben stehen, der es kann, nicht der, der es will. Denn der Preis für die gute Laune des Pförtners, der wäre einfach zu hoch. sind wir wahrscheinlich hinterher tot. Aber das andere muss natürlich auch gesagt und beachtet werden. Macht und Hierarchien werden missbraucht. Der Mensch neigt dazu, seine eigenen Neigungen und die unmittelbare Befriedigung seiner Wünsche für wichtiger zu erachten als Gott und Mitmensch. Und da sagt Jesus, es wird ja viel danach geschrien, was sich alles verändern muss. Notfalls auch die Regierung, aber die Fehlbarkeit eurer inneren Regierung, eures Willens, die solltet ihr viel mehr im Blick haben. Denn da steckt großes Missbrauchspotenzial drin. Ja, mit Blick auf gewisse politische Entwicklungen, nicht? Beispielsweise in den USA, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja diese enge Verquickung von Nationalismus und christlichem Glauben. Und bezeichnenderweise trägt der amerikanische Kriegsminister Pete Hegseth den Schlachtruf Deus Vult. Das ist der Schlachtruf der ersten Kreuzfahrer als Tattoo auf seiner Schulter. Gott will es, heißt das. Da war man sich damals und ist man sich offenbar in weiten Kreisen des politischen Amerikas einig. Gott ist auf unserer Seite, wenn wir in den Krieg ziehen. Ist er? Wer sagt das? Woher nehmen die Akteure die Gewissheit dazu? Wie können sie sich sicher sein, dass es nicht nur eine Chiffre für mein Wille geschehe ist? Für meine eigene Durchsetzungskraft, meinen Willen zur Macht? Wenn es so ist, dann wäre es Gotteslästerung, nicht wahr? Und um diese Frage kommt eigentlich keiner herum, der Gottes Willen für sich in Anspruch nimmt. Klassisch wäre in der christlichen Tradition der Schriftbeweis. Den hätte man zu führen, bevor man sowas behaupten könnte. An der Front ist es leider zumeist eigenartig ruhig an dieser Front, nicht? Darüber wird nicht gesprochen und das ist verdächtig. Aber zurück zum Vaterunser, dein Wille geschehe. Stellt euch das mal vor, wie sich die Welt verändern würde, wie sich Hannover, wie sich unser Zuhause verändern würde, wenn wir alle, die wir heute hier sitzen, danach leben würden. Gott, dein Wille geschehe. Ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, wo jemand dieses Gebet offensichtlich nicht betet. Das geht auch gar nicht, da es eine Geschichte aus dem Alten Testament ist, also aus der Zeit vor Jesus. Aber es ist jemand, der durchaus auch in der heutigen Zeit leben könnte. Der passt im Grunde genommen echt gut in die heutige Landschaft. Jemand, der nicht einmal auf die Idee kommt, dass seine Macht eine verliehene ist und er sich irgendwo dafür verantworten müsste. Und wenn man ihn gefragt hätte, warum machst du das, hätte er wahrscheinlich voller Unverständnis gesagt, ja, weil ich es kann und weil ich es will. Und wir sehen dann aber, wie Gott Hand anlegt und ihm etwas ins Stammbuch schreibt, so will ich es mal formulieren. Ich lese aus dem Propheten Daniel im 5. Kapitel. Der babylonische König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Also war schon großes Abendessen. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst daraus trinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte, und alle tranken daraus. Während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Müssen eine Menge gewesen sein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die dem Leuchter und dem König gegenüber lag, sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Da wurde der König blass, Furcht überkam ihn und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Und der König rief laut, man sollte die Zauberer, die Astrologen und Wahrsager hereinbringen. Er sagte zu den Weisen von Babylon, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll in königliche Purpurgewänder gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und er soll zum dritthöchsten Herrscher meines Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Da wurde die Furcht des Königs noch größer und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Auch die führenden Männer seines Landes waren zutiefst bestürzt. Als die Königin Mutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte: Lang lebe der König, du brauchst nicht zu erschrecken oder blass zu werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Während der Herrschaft deines Vaters zeigte sich, dass er mit Erkenntnis, Verstand und Weisheit gesegnet ist, von der Art, wie sie sonst nur bei den Göttern gefunden wird. Dein Vater, König Nebukadnezar, machte ihn zum Obersten aller Zauberer, Zeichendeuter, Astrologen und Wahrsager Babels, ihm deshalb, weil er so außergewöhnlichen Verstand, Geist und Klugheit besitzt, die sich in der Deutung von Träumen und im Enträtseln von Geheimnissen zeigt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können. Also wurde Daniel vor den König geführt. Daniel antwortete dem König: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung, gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen: Der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hat. Er tötete, wen er töten wollte, und er ließ am Leben, wen er verschonen wollte. Er brachte zu Ehren, wen er ehren wollte, und brachte zu Fall, wen er demütigen wollte. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Er wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Er fraß Gras wie die Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören, noch sehen, noch irgendwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben. Da kleidete man Daniel auf Belshazzars Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belshazzar, der babylonische König, getötet. Tja, der babylonische König war damals der Anführer einer Supermacht. Babylonien war die damalige Weltmacht. Und wer diese Geschichte hörte, wunderte sich nicht, dass dieser Mann in seiner Macht nicht begrenzt war. Er stand an der Spitze aller menschlichen Hierarchien und machte sprichwörtlich, was er wollte. Mein Wille geschehe. Das war sein Credo. Wenig überraschend werden wir Zeuge einer Party, genauer gesagt eines Saufgelages. Frauen jeglicher Couleur sind auch dabei. In einem Kommentar wird darauf hingewiesen, dass hier von Handlungen die Rede ist, die andernorts auch mit Vergewaltigen übersetzt werden. Also kurzum, hier macht ein Mensch, was er machen kann, wenn ihn nichts begrenzt, wenn sein Wille geschieht. Und wenig überraschend ist König Belshazzar nichts mehr heilig, sodass er die heiligen Geräte, die man bei der Plünderung Jerusalems aus dem dortigen Tempel mitgenommen hatte, für seine Orgie zweckentfremdet. Wer sich selber ganz oben wähnt, der lässt keinen Platz mehr für den einen Gott, für das Heilige. Und als er dann auch noch die babylonischen Regionalgötzen beschwört, ist offenbar für Gott das Maß voll und es folgt ein Lehrstück, das uns daran erinnern soll, dass beim Thema Macht stets Gott seine Hand im Spiel hat, ob ein Mensch das nun anerkennt oder auch nicht. Menschliche Macht ist immer verliehene Macht. Er kann sie auch jederzeit wieder entziehen. Und zweitens, egal wo wir auf der Skala menschlichen Einflusses stehen mögen, Gott fordert Rechenschaft, ob wir sie zum Guten oder zum Schlechten nutzen. Ob wir sinnvoll, das heißt im Sinne einer größeren Sache, im Sinne des Reiches Gottes damit umgehen, oder ob wir sie lediglich zum eigenen Vorteil nutzen, um unseren Willen und die Vergrößerung unserer Einflusssphäre durchzusetzen. Und letzteres tut Belsazar. Und er bekommt die Quittung, schriftlich, öffentlich. An der Wand des Königspalasts erscheint eine Hand, die das Urteil über seine Herrschaftsausübung in drei Worten präzisiert. Gezählt, gewogen, geteilt. Und der Prophet Daniel besorgt die Auslegung. Die Tage deiner Herrschaft sind gezählt, denn keiner hat seine Macht ewig. Auch das tausendjährige Reich Hitlers währte aller Rhetorik zum Trotz nur 13 Jahre. Zum Vergleich, die ewige Angela Merkel brachte es immerhin auf 5 Jahre mehr als das tausendjährige Reich. 18 Jahre und 3 Monate. Und selbst ein Herr Putin wird, so viel steht fest, irgendwann abtreten. Gewogen. Macht und Einfluss hast du nicht für die Galerie, sondern um die Welt besser zu machen. Gerechter, menschlicher, fröhlicher, gesünder, mit weniger Leid. Und wenn du meinst, das lässt du dir nicht vorschreiben, dann sagt Gott doch, schau an die Wand. Ich gebe es dir schriftlich. Du bist gewogen und zu leicht befunden. Das heißt, es gibt einen Maßstab, nach dem diese Welt beurteilt wird. Und der ist nicht deiner, der ist nicht unserer Willkür überlassen. Den macht der, für dessen kommendes Reich wir beten. Dein Reich komme. Und dass dieses Reich kommt, das ist kein frommer Wunsch, sondern Gottes Versprechen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt, heißt es im 2. Petrusbrief. Und um hier schon mal ein kleines Zeichen zu setzen, platziert er ausgerechnet im Zentrum der Macht der damaligen Welt ein Graffito an der Wand. Du bist gewogen und zu leicht befunden. Durchgefallen. 6 Sätzen. Gott, ein Performance-Künstler, der himmlische Partycrasher. Gefällt mir die Geschichte. Und die Konsequenz von allem, geteilt. Teilung, Zerschlagung. Dein Reich ist hiermit am Ende. Gegen Gottes Willen hat nichts dauerhaft Bestand. Es zerfällt in das neue babylonische Reich der Meder und Perser. Dann kommen die Griechen, dann kommen die Römer, dann überspringe ich mal ein paar, dann kommen die Amis und die Russen, vielleicht auch die Chinesen. Aber was wir allzu leicht vergessen, die gehen dann auch wieder. Ich fand das nett, dass in Karl-Marx-Stadt, wo der Nischel, so wird er ja genannt, also das Denkmal von Karl Marx stand, und die angeblichen ewigen Wahrheiten des Marxismus, Leninismus verkörpert werden sollten, dass da so einen wackeren, bluesbegeisterten Pfarrer gab, der Theo Lehmann hieß, und der hat so ein Lied geschrieben, das hieß »Wer Gott folgt, riskiert seine Träume«. Im Osten Deutschlands ist das relativ bekannt, ich habe da ja mal eine Zeit gearbeitet, ich zitiere aus den Strophen 4 und 5. Man muss sich vorstellen, das hat er mitten im Sozialismus gedichtet. »Die Mächtigen kommen«, und gehen. Auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Man ahnt es, das Lied hat der DDR-Führung nicht gefallen. Die haben das nicht mitgesungen. Die Stasi hat versucht, Lehmann kaputt zu machen. Sie haben die Bremsschläuche seines Autos angesägt. Sie haben seine Frau psychisch zersetzt. Sie haben Lügengeschichten über ihn in Umlauf gebracht. Er ist noch da. Sozialismus, Stasi und Nischel sind weg. Karl-Marx-Stadt gibt's nicht mehr. Chemnitz heißt jetzt der Ort. Als Steigerung fällt mir da eigentlich nur noch das himmlische Jerusalem ein. Ich finde, so kann es weitergehen. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist doch eine Perspektive, oder? Amen.